BR Heimat lesen.
Als sie gegen die Wiesen abbogen, aus deren braunem Rasen sich über Nacht ein blasser Schimmer des ersten Grüns hervorgeschoben hatte, machte Julel ein ernstes Gesicht. »Heute in der Kirche habe ich's mir überlegt. Am Gründonnerstag nach der Kommunion konnten wir's Brautexami machen. An so einem Tag, meine ich, nimmt das nicht besonders genau der Herr Pfarrer. Und am Ostersonntag konnt er uns das erste Mal verkünden.« Weil Roman schwieg, sah Julel mit einem liebevollen Blick ihrer tauben Augen an ihm hinauf. »Was meinst?« »Na ja, einmal muss sei.« Sie hatten die Hecke erreicht, hinter der die Staudammerin schon verschwunden war. Der Anblick dieser Hecke schien in Roman eine unbehagliche Erinnerung zu wecken. Verdrossen rückte er den Hut. Julel schürzte gekränkt das kirschrote Mäulchen. »Geh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie's dafür kommst.« Dann fasste sie zärtlich seine Hand. »Schatzl, Mutter hat's nicht gern, wann's druck bleibst.« Mit ein paar flinken Schritten war Roman über die Hecke hinaus. In Juleis sanften Taubenaugen funkelte ein Zornblick. Doch als sie den Verlobten eingeholt hatte, lächelte sie wieder. Nun kamen die beiden zu der Stelle, an der sie damals auseinandergegangen waren. Roman lachte heiser. »Kennst des Platzl noch?« »Ja«, flüsterte Julei mit dem Augenaufschlag der reuigen Sünderin. »Trag mir's halt nimmer nach.« »Sag ich denn etwas?« Dann sprachen sie kein Wort mehr, bis sie den Zaun des Staudammerhofes schon fast erreicht hatten. Julel machte kleinere Schritte und warf einen spähenden Blick nach der Mutter, die sich eben von den Nachbarsleuten verabschiedete. »Ich soll's dir nicht sagen, Mutter hat's verboten, aber unserem Vetter ist Hauserin durchgangen und nach dem Essen muss Mutter umfahren. Ich bleib daheim.« Ein seltsames Lächeln veränderte ihr hübsches, rosiges Grübchengesicht, und die Kapellentürchen öffneten sich an ihren Augen. »Kommst du ein bissel?« Roman blickte in dieses verwandelte Gesicht und schüttelte den Kopf, als wäre die dunkle Frage in ihm, »Wie viel Gesichter hat sie denn? Schon wieder ein neues?« »Kommst? Kann sein, dass mich der Hans-Peter braucht.« »Der Hans-Peter, so, und ich?« War es Zorn, der ihr die Tränen in die Augen trieb, oder Kränkung, die ihr zärtliches Herz empfand? »Ich durft wohl gar nichts brauchen, und gar kein Recht soll ich haben.« »Freilichs Recht auf mich, das hast.« Roman nickte, als gäbe es auch für ihn keinen Zweifel an dieser ernsten Tatsache. »Und kommst ein bissel, Geld?« Da rief die Staudammerin vom Zauntor her. »Was ist denn?« »Grad hat er gesagt, dass er zum Essen heim muss.« Julei war plötzlich wieder in das kindliche Julel verwandelt. Und so laut, dass es die Mutter hören konnte, sagte sie, »Für Gott, am nächsten Sonntag wieder.« Roman gab den Gruß nicht zurück, fasste aber Juleis Hand und sah ihr ernst in die Augen. Ihr Grübchengesicht wurde dunkelrot bis unter den Hutrand. »Wie du einen anschauen kannst!« Kichernd löste sie ihre Hand und lief der Mutter nach. Die Staudammerin fragte misstrauisch, »Du, hast es ihm etwa gesagt?« »Was?« fragte Julel in aller Unschuld. »Dass ich fort muss, heut.« »Aber Mutter«, schmollte das gute Kind gekränkt, »wie konnt ihr denn etwas sagen, was Mutter verboten hat?« Julei ließ die Mutter voran ins Haus gehen und wandte blitzschnell das Gesicht gegen die Wiesen hinaus. Da draußen stand Roman noch immer auf der gleichen Stelle. Als Julei im Haus verschwunden war, bewegte er die Schultern unter der Joppe, grub die Hände in die Taschen und wandte sich zum Heimweg. Erst ging er langsam, dann schneller und immer schneller. Und im Waldhof rannte er zu Hans-Peters Kammer, als bedürfe er jetzt eines Menschen, von welchem er wusste, dem kann ich alles sagen, der weiß den richtigen Rat. Nun stand er in der kleinen Kammer, sah erschrocken die Lisbeth an und stammelte, »So, bist wieder da?« Und Roman war schon wieder draußen. »Mandy«, rief Hans-Peter, »was ist denn mit dir?« Doch die Tür tat sich nicht wieder auf. »Elisabeth?« In Unruhe stemmte Hans-Peter sich aus den Kissen. »Elisabeth?« Sie schwieg. »Hast den Roman angeschaut? Der muss etwas haben.« Draußen vor dem offenen Fenster ging pfeifend der Hüterbub vorbei. »Bub, hey, komm her ein bissel!« Grinsend tauchte das Gesicht des Buben am Fenster auf. »Um Gott Christi lieb, lauf und sag, dass der Haus so ein Sprüngel hinterkommt zu mir!« Der Bub lief davon, kam nach einer Minute wieder und rief zum Fenster herein, »Jetzt hat er keine Zeit, jetzt muss er essen«, sagt er. Hans-Peter ließ sich in die Kisten fallen. Und immer murmelte er das gleiche Wort, »Was muss er denn haben?« Lisbeth suchte ihn zu beruhigen, obwohl er selbst die Stimme zitterte. Nach einer Weile kam die Hausmagd und brachte für Hans-Peter das Essen. Sie warf einen schiefen Blick auf Lisbeth und stellte dem Kranken den Teller auf die Bettdecke. »Da hast!« Hans-Peter schob den Teller beiseite. »Madel, tu mir den Gefallen und sag dem Haussohn, dass er ein bisschen hinterkommt zu mir.« Die Magd brummelte. »Allweil hat man sein Plag mit dir.« Sie ging und brachte die Antwort. »Jetzt hat er keine Zeit nicht«, sagt er, »jetzt muss er fort.« »So, so«, Hans-Peter streckte sich seufzend, »jetzt muss er fort.« Und wieder murmelte er, »was muss er denn haben? Sein Gesicht ist völlig anders gewesen.« Nun war es still in der Kammer. Kein Laut als das schwere Atmen des Kranken und draußen das Gegurgel des Hofbrunnens. Lisbeth saß gegen das Fenster gewendet und blickte in das sonnige Blau hinaus. Jetzt erhob sie sich, schob den Teller wieder vor Hans-Peter hin und fragte, »magst nicht essen, Peterl?« Er schüttelte den Kopf. »Stell's zum Fenster aus, sie wird schon einer kommen, dem schmeckt.« Der kam auch. Die Stimme des Hüterbuben klang zum Fenster herein. »Dat's etwa übrig seid, is da.« »Ja, Büberl, iss und lass das anschlagen.« Kichernd packte der Hüterbub den Teller. Hans-Peter richtete sich auf. »Aber einen Gefallen tust mir, gell?« »Was für ein?« fragte der Bub mit vollem Mund. »Laufst zum Kirchplatz auf, wie magst, und tust ein bissl auflusen, was man verhandelt in der Gemein. Und nach der Kirch, da kommst und sagst mir's, gell?« Pampfend gab der Bub als Antwort ein paar Laute, die sich nach Belieben deuten ließen. Aber es war wohl ein Ja dabei, denn als er den geleerten Teller auf das Gesimse zurückgestellt hatte, rannte er davon. Hans-Peter, der mit gekrümmtem Rücken im Bette saß, war wieder in sein Brüten versunken. Lisbeth strich ihm mit der Hand übers Haar. »So viel Aufregen tust dich wieder. Was meinst denn, was er haben kann? Das erste Mal in 18 Jahren, dass er keine Zeit nicht hat für mich.« Immer größer wurden Hans-Peters Augen. »Oder meinst, er hat schon etwas gehört, wie es in der Gemein um Enker Häusl steht? Und er mag's nicht sagen. Vor dir nicht sagen, dass er dir nicht wehtut, weißt? Marand Josef, es wird doch nicht...« Er konnte nicht weiter sprechen, so schnürte ihm die Sorge den Hals zusammen. »Aber geh, was tust dich denn ängstigen? Ist er die Gemein noch gar nicht gewesen? Leicht hat er einen Verdruss mit die Burschen gehabt oder sonst mit wem? Meinst du etwa mit der Julei?« Da schoss ihr das Blut ins Gesicht. »Das hab ich nicht gemeint.« »Na, na, hast recht, sei Julel ist ihm's Liebste.« Wieder tauchte die Sorge in ihm auf, die nicht ruhen wollte. »Wird ihm doch der Vater nicht gesagt haben, wie es gehen konnte in der Gemein? Etwa nicht gut?« Doch er selbst beschwichtigte sich wieder. »Na, na, unser Herrgott bleibt bei der Stange, der lässt nicht aus. Aber dazu tun müssen wir's unsrig. Komm, Elisabeth, setz dich her zu mir. Komm, ruf mir ein bissl zur heiligen Mutter auf, die vermag gar viel. Was Mutter heißt da drauf, da hab ich meine Zuversicht.« Die Hände ineinander krampfend, sprach er mit aller Inbrunst eines hoffenden Herzens die Marienlitanei. »Bitt für uns«, fiel Lisbeth immer ein, mit leiser Stimme. Als die Glocken zum Rosenkranz zu läuten begannen, verzerrte sich Hans-Peters Gesicht. »Die Gemein muss aus sein«, er tastete nach Lisbeths Hand. »Jetzt, Kindl, ist alles gut, und Mutter behalt ihr Häusl.« Er fand ein fröhliches Lächeln, als wüchse ihm nach einem letzten Zweifel der Glaube mit festen Wurzeln ins Herz. »Aber jetzt müssen wir vergelt's Gott sagen, weil er geholfen hat.« Mit ruhiger Stimme begann er das Dankgebet für unerwartete Hilfe Gottes in höchster Not. Und dann den Rosenkranz. Und ein ums andere sagte er alle Gebete her, die man jetzt in der Kirche sprach. Und noch immer betete er, als man von der Straße schon das Schwatzen der heimkehrenden Leute vernahm. Da schob der Hüterbub seinen Sauskopf zwischen den Gitterstäben des Fensters herein und lachte. »Bin schon da. Und alles hab ich gehört in der Gemein. Am Bachtrund wird ein neues Bruckel baut. Und der Bachbauer darf mit seinem neuen Stadel bis auf die Straßen ausrucken. Und dem Herrn Pfarrer wird Rechnung für Fensterscheim zahlt. Und im Wirtshaus müssen zum Eifi Polizeistund machen.« Der Bub schnappte nach Atem und lachte wieder. »Und so schön stad ist zugegangen in der Gemein. Gar nicht lustig ist Gewinheit.« Hans-Peter hatte sich weit aus dem Bett gebeugt. »Und von der Nanni Meier im Häusl, hast du etwas gehört davon?« »Na, da ist nix gerettet worden.« Der Bub verschwand. »Geld, Elisabeth!« Hans-Peter tat einen Schnaufer, dass ihm die Brust bis ans Kinn heraufwuchs. »Geld, ich hab recht gehabt. Gleich gar nimmer gerettet ist worden davon. Das hat unser Herrgott gar nimmer zulassen. Und dein Mutterl hat ihr Häusl und alles ist gut.« Freundlich lächelnd fiel er in die Kisten zurück. »Ist mir jetzt wohl. D'Leut, na ja, die sind halt, wie's sind, aber unser Herrgott, da kannst du Zuversicht drauf haben.« Draußen vor dem Haus, auf dem Steinpflaster, klirrte der hastige Schritt genagelter Schuhe. Und dann hörte man vom Zauntor her den alten Waldhofer, aus dessen Stimme deutlich die Verblüffung klang. »Aber, Bub, jetzt muss ich schon bald denken, dass Fasnacht wieder umkehrt ist. Geh, lass mich, Vater, d'Arbeit ist mir allweis Liebste. Na ja, aber hättst ja morgen auch noch Zeit dazu. Am Abend steigt man sich leichter. Es ist mir lieber so.« Hans-Peter in seiner Wohligkeit schien halb verschlossene Ohren zu haben, denn er hörte nichts anderes, als dass da draußen sein Roman redete. »Jetzt ist er wieder da. Magst fürgehen, Kindl? Magst ihm sagen, dass er ein bisschen kommt?« Erschrocken schüttelte Lisbeth den Kopf. »Aber Elisabeth, was hast denn?« Da hörte Hans-Peter draußen im Gang die Magd umherpoltern. »He, Hausmagd!« Die Tür wurde aufgestoßen und unwillig stellte die Magd den Tränkzuber, den sie zum Stall hatte bringen wollen, auf die Schwelle nieder. »Brauchst schon wieder etwas?« »Sei gut«, beschwichtigte Hans-Peter, »sei gut, Madl, und tu mir den Gefallen, dass du mir einen Haussohn holst.« »Und der ist fort?« »Na, na, grad muss er heimkommen sein. Geh, du Narr, wann er grad naus ist zur Tür.« Die Magd nahm den Zuber wieder auf. »Was der heut hat, als ob ihm ein Schräuferl aufgegangen wär. Seit der Mahlzeit reviert er in der Stube umeinander, als ob er keine Tür mehr finden konnt, und am Sonntag packt er sein Holzerzeug und auf und davon.« »Elisabeth«, stammelte Hans-Peter, »da muss etwas geschehen sein.« »Ja, ja, hast recht, da weiß man schon bald nimmer, was man denken soll«, murrte die Hausmagd und warf einen scheuen Blick auf Lisbeth. »War er verhext wär, konnte er auch nicht anders sein. Hab mir's gleich denkt gestern auf Nacht, wie er mir zwar Holdersträußl aus die Hände gerissen hat.« »Du«, fuhr Hans-Peter in Zorn und Kummer auf, während er die Hand gegen Lisbeth streckte, »du ungute Dingen, du, weißt ja selber nicht, was du reden tust.« »Lass gut sein«, fiel Lisbeth ruhig ein, »sie redt halt wie die anderen, und sie hat mir bloß gesagt, dass einer besser ist wie alle.« »Ah, da schau«, höhnte die Magd und brach in Lachen aus. Doch plötzlich verstummte sie und duckte den Kopf, denn der Waldhofer stand hinter ihr. Sein Blick genügte, um der Hausmagd flinke Füße zu machen. Er trat in die Stube, auf seinem Gesicht den Ausdruck einer Verdrießlichkeit, die sich noch zu steigern schien, als er Lisbeth sah. »Waldhofer!« Die beiden Arme streckte ihm Hans-Peter entgegen. »Was ist denn mit Mandy?«
»Spinnen tut er, rennt am Sonntag um drei mit der Axt und mit der Messlatten auf den Berg auf. Den muss er immer aufs Käpfel gestochen haben. Aber jetzt haben wir etwas anders drin.«
Hans-Peter schien selber nicht zu wissen, was stärker in ihm war, seine Sorge um Roman oder die dunkle Angst, die beim Anblick des Waldhofer in ihm lebendig wurde.
»Der Roman, meine Allweil«, er brach wieder ab und stammelte, »Geld gut ist gegangen mit der Nanni Mai ihrem Häusl, mein ich.«
»Na ja, wie man's nimmt«, brummte der Waldhofer, »der Ausschussmanner haben die Überzeugung, dass sie's für alle Teile nicht hätten besser machen können.«
Er setzte sich zum Hans-Peter aufs Bett. »Jetzt schau, Peterl, und lass dir was sagen in aller Ruhe.« Der Waldhofer verstummte wieder und sah verlegen auf Lisbeth.
»Ein bisschen leichter rennt hätte ich mich, wann's Madelied in der Stumm wär.«
Schweigend wollte Lisbeth die Kammer verlassen, aber da besann sich der Waldhofer wieder anders.
»Na, na, bleib halt. So weißt grad alles und kannst es deiner Mutter sagen. Und du, Peterl, mit deiner verliebten Christenheit, du lässt jetzt verstandsamer Wörtel reden mit dir.«
Also, nach dem Hochamt hatte der Gemeindeausschuss im Burschenkobel des Wirtshauses seine Sitzung gehalten. Und da kamen vor allem zwei Punkte auf die Tagesordnung. Die Fensterscheiben des Herrn Felician und die Rauferei bei der Kirchhofmauer. Über den ersten Punkt war man schnell ins Reine gekommen. Weil der Fenstereinwurf ein Stückel war, das auch die Ausschussmanner nicht entschuldigen konnten, und weil halt ein bisschen Gerechtigkeit auf der Welt doch sein muss, hatte man beschlossen, die Glaserrechnung aus dem Gemeindesäckel zu begleichen.
Aber die neuen Fensterläden, die hat er selber angeschafft, die kann er auch selber zahlen.
Doch ein schwer zu biegendes Hackerl war die befriedigende Lösung des zweiten Punktes der Tagesordnung. Geschehen ist geschehen, da lässt sich nichts mehr ändern. Und nachdem der Herr Untersuchungsrichter mit seiner Gescheitheit nichts herausbrachte, hatte auch der Ausschuss keine Veranlassung, die Nasenlöcher aufzureißen.
Man musste nur aus mehrfachen Gründen eine Maßregel ausklügeln, damit sich für die Zukunft ein Standali wie der Raufhandel vom 17. Huius Anicorentis nicht mehr wiederholen konnte. Und der Bachbauer war's, der als Trumpf die Weisheit ausspielte: Willst du einen Baum werfen, so musst du die Wurzel lockern. Was aber war die Ursache des Raufhandels vom 17. Huius Anicorentis? Erstens das füreilige Göscherl des Hans Peter. Aber dir ist der Schnabel jetzt zur Bab von Amts wegen. Und zweitens das Dalker Dekret über die Häuselschusterin. Und der Tratsch hat Laffer de Fürs, dem kannst nicht wehren, nicht in der Güte und nicht mit Gewalt. Der hört bloß auf, wann die Personalität verschwunden ist, wegen der man tratscht. Und drum, sagt Ausschussmanner, wird's inter kein Fried nicht geben, eh nicht Häuselschusterin in ein anderes Domazil verzogen ist. Und dass man nicht sagen kann, eins hätt's ander vertrieben, drum, sagt Ausschussmanner, soll's Häusel leer bleiben und keiner soll's haben. Die Altenöderin nicht und ihr Nachbar nicht. Und du nicht, Peterl. Der Häuselschusterin selber ist der beste Gefallen erwiesen, wann's woanders hin verzieht. Und im Ort ist wieder Fried. So meinen Ausschussmanner. Und dass der ganze Gregori nicht wieder von vorn anhebt, haben's beschlossen, dass man die Sache in der öffentlichen Gemein gar nicht mehr zur Redenschaft bringt. Jetzt sind's einmal rogig, unsere Burm, und da darf man's nicht noch Ärger aufstacheln, sondern man muss ein beruhigendes Moment die eintreten lassen. Und drum muss die Häuselschusterin fort. So sagt Ausschussmanner. Der Waldhofer hatte recht gehabt mit der Vermutung, dass er sich in Lisbeths Gegenwart ein wenig hart reden würde. Hans Peters verstörte Augen, seine arbeitende Brust und das Zittern seiner Fäuste, das hätte der Waldhofer noch ansehen können, denn vom Hans Peter war er die übertriebenen Geschichten gewöhnt. Aber Lisbeths schweigende Unbeweglichkeit, ihr totenblasses Gesicht und die paar sparsamen Tränen, die ihr wider Willen über die Lippen rollten, dieser Anblick schien dem Waldhofer an die Kreuzerstricke seiner gesunden Nerven zu rühren. Immer härter war ihm das Reden geworden. Und bei jedem unbehaglichen Blick, mit dem er Lisbeth streifte, fügte er jene Wendung zu: So sagt Ausschussmanner. Als er fertig war, blieb es eine Weile still. Man hörte nur den schweren Atem, den Hans Peter durch die kalkweiße Nase blies. Nun nickte er langsam vor sich hin: Ausschussmanner, so, so. Jetzt, Waldhofer, muss ich Inka Geschichtel verzeihen. Der Waldhofer schien seinen Ohren nicht zu trauen. Geh, lass mich aus, du Narr. »S Geschichtel von der Nachbarin.« Hans Peters Stimme klang wie aus einem Brunnen herauf. »Die Nachbarin hat ein bisschen zu viel vom schlechten Kraut und Selchfleisch gegessen gehabt und hat nicht schlafen können. Und im Hof hat ein Händler gackert, weil das Händler ein gutes Ei gelegt hat. Und die Nachbarin hat gemeint, sie konnte nicht schlafen, weil das Händler gackert. Und da haben sie das Händler eingesperrt. Aber das Händler hat gackert, weil es ein gutes Ei hat gelegt gehabt. Und dass die Nachbarin schlafen konnte, drum haben's dem Händel mit dem Messer das Köpfel abgeschlagen. Jetzt hat's nimmer gackert, das Händel. Aber die Nachbarin hat nicht schlafen können. Und so geht's zu auf der Welt. Mich lass aus, verstehst? Fuhr der Waldhofer verärgert auf. Verzähl deine Geschichten bei den Ausschussmannen. Ich bin der Bürgermeister, der gar nix. Die Ausschussmannen haben die großen Mäuler. Und da muss man zurückfahren mit dem Köpfel. Oder sie da beißen an. Er wollte die Stube verlassen, aber Lisbeths Augen schienen ihn festzuhalten. »Jetzt weißt, Madel, die Sache pressiert nicht«, begann er mit Stottern zu trösten. »Bis auf Georgi ist noch 5 Wochen Zeit, da kann sich die Mutter kein Mod um ein anderes Domizil schauen. Und dass ihr der Umzug keine Kosten macht, drum habe ich Vollmacht vor die Ausschussmanner, dass ihr 50 Mäkel in Schadenersatz auszahlt.« Der Waldhofer log. Von einer Entschädigung der Altenöderin war im Meinungskampf der Ausschussmanner mit keiner Silbe die Rede gewesen. »S Geld kannst gleich mitnehmen.« »Vergelt's Gott, Mutter nimmt nix.« Es war das erste Wort, das Lisbeth sprach. »Sie nimmt nix? So, na ja, mit dem Löffel kann ich's ja nicht einstreichen.« Wütend stapfte der Waldhofer zur Tür hinaus. Lisbeth sah ihm schweigend nach und ließ sich auf den Sessel sinken, als wären ihr die Knie gebrochen. Im Bette sitzend machte Hans Peter den krummen Buckel, der zum Spitznamen für ihn geworden. Sein Gesicht war kreidebleich und die blauen und grünen Flecke wurden gelbgrau wie Asche, auf die es geregnet hat. Immer nickte er vor sich hin. »Na also«, er schluckte seine Tränen, »jetzt, Elisabeth, musst heim. Hart kommt's mich an, dass ich allein bleib, aber jetzt muss zur Mutter heim. Es kund ihr seine eine schreien ins Fenster. Besser, sie erfahrt's von dir.« und da bleib's bei der Mutter. Pflegschaft brauche ich keine nimmer. Jetzt muss ich gesunden. Und sagt der Mutter, etwas sinniere ich aus. Weiß einer einmal, dass er nix hat als seine zwei Füß, da fangt das Marschieren an. Jetzt musst heim, Kindl.
Sie nickte, band ihr Kopftuch um und legte den Deckel auf die irdene Reine.
Geld, sagt der Mutter, vergelt's Gott für die Fisolen.
Lisbeth schüttelte den Kopf. Das braucht's nicht, die es alles gern geben. Sie hängte die Reine mit der Schnurschlinge an den Arm und fasste Hans Peters Hand.
Für Gott, Peterl.
Da kamen ihr die Tränen wie ein Sturz, dem sie nicht wehren konnte. Er sprach kein Wort, streichelte nur ihren Arm und immer hässlicher wurde sein Gesicht in der Verzerrung des Schmerzes. Besser als jeder Trost beruhigte sie dieses Schweigen. Fast konnte sie lächeln.
»Na also, für Gott halt, Peterl, und du mir gesunden Geld. Mutter und ich, wir finden uns schon wieder naus.«
Ihre Stimme versank.
»Leicht kunz für mir am besten sei, dass ich fort muss.«
Hans-Peter konnte keinen Gedanken fassen, sonst hätte ihm dieses letzte Wort zu denken gegeben.
»Mutter und du?«
Er fühlte nur, dass neben diesen beiden Namen noch ein dritter fehlte.
»Und ich?«
»Schau, wirst bloß leichter um ein Sorgenpinkerl.«
»Sorg aus Lieb ist allerbest vom Leben.«
Da nickte sie.
»Mutter und du und ich, wir behalten uns, weißt.
Hans-Peter sag in der Früh und Hans-Peter sagt Mutter auf Nacht. Und wirft uns einer einen Prügel übern Weg, so denk ich mir halt, es ist von der Ausnahme einer. Zwei kenn ich und die sind gut. Und einer davon bist du.
Für Gott, Peterl.
Und für alles, was du uns lieb getan hast, soll dich unser Herrgott segnen.« Lisbeths Hand umklammernd, lachte Hans-Peter heiser vor sich hin.
»Der, so, na ja, ist schon gut.«
Da befreite Lisbeth ihre Hand und strich ihm das Haar aus der kalten Stirn.
»Geh, sei nicht einer, der es nicht bist. Mutter trutzt, aber du, na, du kannst es nicht.«
»So, meinst?« Sie hob das Handtuch auf, das neben dem Wasserkrug auf dem Boden lag, und hängte es an den Nagel, an den es gehörte. Den Stuhl rückte sie noch an die Wand und dann ging sie zur Tür. Als sie schon die Klinke in der Hand hatte, zögerte sie.
»Bald der Roman heimkommt, sagst ihm, er vergelt's Gott von mir.«
»Elisabeth?« Da hatte sie die Stube schon verlassen. Schwer, dass die Bettlade krachte, fiel Hans-Peter in die Kissen zurück.
»Mar und Josef, was hab ich denn noch? Was bleibt mir denn?«
Was auf seiner Zunge lebendig war, das hatten sie mit Fäusten erschlagen, mit dem Amtssiegel festgelegt. Was ihm lieb war, rissen sie von seinem Herzen. Und das hatte sein Herrgott geschehen lassen. Der war nicht bei der Stange geblieben. Auch die himmlischen Paragraphi hatten nicht standgehalten. Dem Peter Johannes Stasilek war seine ganze Welt zertrümmert. Sein Himmel war heruntergestürzt aus dem leuchtenden Blau. Auf der grauen Straße lagen die Scherben und die Ausschussmahner schritten drüber hin mit genagelten Schuhen. Ratlos, ganz verstört durch die Erkenntnis seines leer gewordenen Lebens, brach Hans-Peter in Schluchzen aus. Jeder laut ein Stoß, als möchte es ihm die Brust zersprengen. Als er, um die Tränen fortzuwischen, mit der Hand einmal übers Gesicht fuhr, so langsam über alles, über Augen, Nase und Mund, blieb ihm an den Schwielen des Daumens ein wässerig zerflossener Blutstropfen hängen. Den sah er an und nickte.
So.
Am Brett der Bettlade wischte er den roten Tropfen von der Hand, drehte sich auf die Seite und grub das Gesicht in die Kissen. Wenn es schwarz ist vor den Augen, wird einem das Denken leichter. Und während Hans-Peter in seiner Finsternis zu grübeln begann, wie der Nannymei und der Elisabeth zu helfen wäre, kamen schmelzende Trompetenklänge fern über die Gärten her durch die sonnige Luft geschwommen. Die Blechkapelle des Dorfes hielt im Wirtshaus eine Probe. Erst spielten sie einen staden Marsch, wie sie ihn bei der Fronleichnamsprozession oder bei einem feierlichen Begräbnis brauchten, wenn etwa einer der Ausschussmahner oder ein Mitglied der Feuerwehr das Zeitliche segnen würde. Und dann probierten sie die Tanzweisen für eine Hochzeit, die in Aussicht stand. Wie das lustig klang! Es ging auf den Abend zu. In den gelben Lüften war ein Glanz, dass die weißen Mauern in Hans-Peters Kammer einen Widerschein gaben, als wäre des Nachbars Scheune in Brand geraten. Obwohl es kühl war in der Stube, schwitzte Hans-Peter. Die Kammer hatte keinen Ofen, Aber hätte sie einen gehabt und hätte man eine ganze Klafter ins Schürloch gefeuert, von der glühenden Ofenplatte wäre dem Hans-Peter nicht so heiß geworden wie vom Denken. In dieser Hitze hatte sich etwas ausgekocht. Das hatte schon feste Gestalt, hatte Mauern und Fenster, hatte Dach und Ofen. Fieberte Hans-Peter? Oder war es, wie ein verschmachtender ganze Meere von Milch und Wasser sieht, nur seine Hilflosigkeit, welche Wunschträume in ihm gären ließ, die über alle Grenzen der Möglichkeit hinaussprangen? Er hatte keinen anderen Gedanken mehr als nur den einen, irgendwo einen Grund zu kaufen und selber ein Haus zu bauen, das 3 Stuben haben musste. Diese Stuben verteilte er, wie der heilige Petrus die Laubhütten. Nur, dass es beim Hans-Peter hieß, die größte Stube für die Mutter Nannimei und ihr Häuselzeug, die sonnseitige für die Elisabeth und die schlechteste für mich. Einen schönen Grund für Haus und Garten kauft man für 400, 500 Mark. Und ein Haus mit 3 Stuben und einer Küche baut man für 1200 oder 1500. Alles in allem 2000. Das ist nicht viel. Nur haben muss man's. O je Gott mein, wo nehme ich's denn her? Borgen? Dieser Gedanke kam dem Hans-Peter nicht. Verdienen? Das dauerte zu lang. Finden? Da muss man's wieder hergeben. Aber Glück haben und 2000 Mark in der Lotterie gewinnen, mit des lieben Herrgotts Beistand und gütiger Hilf? Bei diesem Gedanken machte Hans-Peter über allen Abgrund des Tages einen verzweifelten Sprung. Jetzt sind's einmal d'Leid, wie er's gemacht hat. Jetzt muss er d'Leut tun lassen, wie's mögen. Belohnigen und strafen kann er, aber sonst muss er's gehen lassen. Und geschieht etwas, wo d'Leut der Wörtel dreinsrehen haben, da muss er zuschauen. Drum hat er nicht helfen können in der Häuselfrag, weil da hat Ausschussmanner zum Disputieren haben. Aber Glück ist etwas, wo d'Leut nix wissen davon und wo d'Leut nicht schaden können. Da hilft er ja, da hab ich meine Zuversicht. Diese Erleuchtung fuhr dem Hans-Peter wie ein heißes Bügeleisen über die Seele. Deutlich zum Greifen nah sah er auch gleich 3 Nummern in der dunklen Luft seiner Stube glänzen. Niemals noch in seinem Leben hatte er einen Pfennig in die Lotterie gesetzt. Aber jetzt, das hatte ihm der liebe Gott eingegeben. Die Nummern im Glücksspiel kommen, wie Gott will. Da können die Menschen nichts ändern dran. Und über die richtigen Nummern gab's für den Hans-Peter keinen Zweifel mehr. Und morgen am Montag in aller Gottesfrühe marschiert die Spielböte nach Kufstein. Hans-Peter sprang aus dem Bett. Ein Schwindel überkam ihn, dass er sich am offenen Fensterflügel festhalten musste, um nicht zu fallen. Erst nahm er aus dem Kasten das Beutelchen mit den 52 Mark, die sein ganzer Reichtum waren. Dann zog er sich an. Die Joppe konnte er nicht zuknüpfen, weil der Verband seine Brust um vieles dicker machte. Den Hut vergaß er. Und mit taumelnden Schritten durch die Scheune hinaus in den dunklen Abend.